Jetzt wollen wir heute Morgen wieder auf den Berg Karmel zurückkehren und verfolge weiter den Elia und seinen Dienst, den er dort getan hat, aber nicht nur auf dem Berg Karmel, sondern überhaupt sein Leben betrachten wir ja gerade. Und dort hat er auf diesem Berg ja einen heftigen Kampf mit den Nebalspriestern geführt, einen Wettbewerb. Und Gott, der Herr, hat sich als der lebendige Herr erwiesen. Und das Opfer wurde durch das Feuer, welches aus dem Himmel kam, angezündet. 1. Könige 18. Da stehen wir. Und ich lese uns heute ab Vers 41. Der Sieg ist errungen. Gott hat sich erwiesen als der Lebendige. Aber nun steht ja noch aus, was seit über 3,5 Jahre ein Problem darstellte. Also nicht nur die paar Monate, die wir jetzt fast Trockenheit haben, sondern 3,5 lange Jahre Trockenheit. Und jetzt soll es aber wieder regnen. Das war der Grund, warum der Elia sich dem Ahab zeigen sollte. In 1. Könige 18, Vers 1 lesen wir, und es geschah nach vielen Tagen im 3. Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia, geh hin, zeige dich, Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Es soll regnen. Und nun nach diesem Streit mit den Baalspriestern wendet sich der Elia an den Ahab ganz persönlich und ganz direkt, spricht er zu ihm und sagt ihm Folgendes in Vers 41. Ab Vers 41 lese ich uns vor. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Und er sprach zu seinem Burschen, das war eine Art Lehrling, so könnte man es am ehesten bezeichnen. Nicht jetzt einfach nur ein Diener, sondern ein Lehrling. Und er sprach zu seinem Burschen, geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach, es ist nichts da. Er sprach, geh wieder hin. So geschah es 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel, Strecke von 30 Kilometer circa vom Karmel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden, also er hat sein langes Kleid, welches er anhatte, was damals gebräuchlich war, aufgegürtet, damit er laufen konnte. Er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Ich möchte am Anfang kurz noch mit uns still werden und bete. Herr, danke, dass du in unserer Mitte bist. Und du bist derjenige, der tief hinein in unser Herz blickt. Und du bist gekommen, auch heute Morgen, in die Gemeinschaft mit deinen Kindern, ganz besonders in die Gemeinde, um uns, Herr, beizustehen, um uns aufzubauen, um uns zu trösten und zu segnen. Nun lass es geschehen, Herr, wir vermögen es nicht von uns aus. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen auch deine Hilfe, dein Wort zu verstehen und es für uns im Leben, das wir leben, anzuwenden. Nun legen wir uns ganz in deine Hände, sowohl was das Hören als auch was das Reden betrifft, und bitte dich um deine Gnade. Wir danken dir, Herr, dafür, dass du uns gnädig sein möchtest. Amen. Jetzt stellt euch vor, der Elia steht auf diesem Berg Karmel, ein anstrengender Kampf liegt hinter ihm, wirklich ein anstrengender Kampf. Am Ende von diesem Tag ist er erschöpft, das ist also ganz schwierig für ihn gewesen, mit all der Verantwortung umzugehen, all diese Kämpfe auch zu kämpfen. Und doch sagt er nun dieses Wort: Zieh hinauf, zu Ahab sagt er das ja, zu dem König, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Bevor ich uns damit auch etwas auch beschäftige, dass wir persönlich auf den Elia blicken und wie er zu dieser Aussage kommt, möchte ich zuallererst einmal auf unseren Herrn blicken und diese Ankündigung als seine große Ankündigung uns weitergeben. Gottes große Ankündigungen. Ein Land liegt darnieder, was 3,5 Jahre Dürre aus einem Land machen können. Das kann man vielleicht gerade, wenn man in Afrika irgendwo in der Wüste ist oder an einem anderen Ort, wo Wüste ist, kann man sich das ganz gut vorstellen. Da ist jegliches Leben nicht nur bedroht, sondern vieles Leben erliegt. Wie viele sind in den 3,5 Jahren gestorben an Hungersnot? Es war wirklich auch Hungersnot. Und jetzt kommt eine Ankündigung von Gott, die wahrscheinlich nicht nur alleine den König Ahab erreicht hat. Während nun der König Ahab eben zum Essen ging, kann man sich sehr gut vorstellen, dass er es weitergesagt hat und dass sich das wie ein Lauffeuer verbreitet hat. So schnell Nachrichten sich eben verbreiten. Das wisst ihr auch, wie schnell das gehen kann. Sogar ohne Internet kann das durchaus sehr schnell gehen. 3,5 Jahre Dürre, ohne Regen. Und jetzt soll es reichlich regnen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass einige, vielleicht der König Ahab selbst, ein Zweifler war. Sie also insgesamt zweifelten, eher den Kopf habe hängen lassen. Und bei denen war es dann so, dass sie eben nicht darauf reagiert haben. Wenn da der Landwirt im Land Israel, der nun in der Nähe vom Berg Karmel wohnte und es mitbekommen hat, wenn er da dann eben hinausschaute, dann gab es durchaus auch die Möglichkeit, wenn er jetzt seine Felder betrachtete, zu sagen: Ach, ich glaube nicht an diesen Regen. Jetzt hat es schon 3,5 Jahre lang nicht geregnet und wenn ich in den Himmel gucke, sehe ich keine einzige Wolke. Jetzt wird es eben auch nicht regnen. Nun, dieser Landwirt, wenn er sich so verhalten hat, der kann einem nur leid tun. Und der König Ahab, wenn er nicht vertraut hat, er kann einem nur leid tun. Gottes große Ankündigung: Es wird reichlich regnen. Wie trifft sie uns, diese Ankündigung? Ich brauche auch Regen. Gestern hat es ein bisschen geregnet. Heute soll es auch regnen. Aber mir geht es gar nicht so um diesen Regen, der aus dem Himmel kommt. Mir geht es um ganz große Ankündigungen, die Gott macht und gemacht hat in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Und eine davon möchte ich uns hier einmal vorlesen. Und dann stelle ich uns die Frage, verhalten wir uns, wie unter Umständen Ahab es getan hat oder manche aus dem Volk, die diese Nachricht bekommen haben, dass wir weiter den Kopf hängen lassen, dass wir zweifeln, dass wir nicht vertrauen, oder freuen wir uns daran? Der Herr Jesus hat im Johannesevangelium einmal einen Satz gesagt. Das hat Johannes so aufgeschrieben, das hat der Herr Jesus wirklich so gesagt. Und das ist ein ganz bekannter Satz. Aus dem 14. Kapitel, im 6. Vers. Schon große Ankündigung von dem Herrn Jesus Christus. Eine große Ankündigung, die er über sich selbst macht, über sein Werk. Er sagt Folgendes: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eine große Ankündigung. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Nun kannst du natürlich deinen Kopf weiter hängen lassen und kannst sagen, also für mich gilt es ja nicht, während der Herr Jesus nichts sehnlicher sich wünscht, als dass du persönlich diese Verheißung für dich in Anspruch nimmst. Diese große Ankündigung, die er hier selber gemacht hat. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Was für eine schöne Ankündigung. Was brauchen wir mehr als Leben, die wir so Probleme mit unserem Leben haben? Was brauchen wir mehr als einen Weg, die wir den Weg oft nicht kennen? Was brauchen wir mehr als die Wahrheit, die wir oft in dem Dschungel von den ganzen Nachrichten, die in dieser Welt umhergehen, gefangen sind? Und da steht er, der Herr Jesus Christus, da steht er und sagt, ich gebe dir dies und ich gebe es dir frei, ich gebe es dir umsonst. Du musst nur darauf vertrauen, du musst nur daran glauben. Und ich bringe dich zum himmlischen Vater. Was für eine große Ankündigung. Und trotzdem kann es sein, dass manch einer diese Ankündigung für sich nicht in Anspruch nimmt. Ich möchte euch ermutigen, Gottes große Ankündigungen für euch in Anspruch zu nehmen. Ich lese noch eine zweite vor. Das ist auch eine wunderschöne Ankündigung. Und die liegt noch vor uns. Die ist noch in der Zukunft. Und doch ist sie so schön und so herrlich, dass wir sie immer wieder lesen müssen und immer wieder darüber nachdenken sollten. Eine große Ankündigung Gottes. Also, Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich wünschte mir, ich könnte diese Worte in unser aller Herz hineinbrennen, dass wir sie vor Auge haben, jeden Tag, auf dem wir oder in dem wir auf dieser Erde noch leben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dass wir sagen, ja, da kommen wir hin. Und Gott baut für uns einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gab es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Eine große Ankündigung. Wir hören es, aber Ergreift ihr es für euch? Lebt ihr darin? In Tekisch, wo Richard und Harriet auch ihren Dienst tun, ist in der vergangenen Woche ein Bruder gestorben, heimgegangen. Vor viele Jahre habe ich ihn besucht und saß in seinem Haus. Nun ist er beim Herrn Jesus. Er hat zuletzt es schwer gehabt, war körperlich schwach geworden, hat ganz viel durchmachen müssen in den letzten Monaten und Jahren. Aber jetzt sieht er seinen Herrn. Jetzt ist das alles vergessen. Jetzt schaut er, woran er geglaubt hat und wird sich freuen. Gottes große Ankündigung darf erfahren werden, aber sie soll jetzt schon ergriffen werden, versteht ihr? Wie schade wäre es, wenn wir erst in der Herrlichkeit uns freuen könnten an dem Heil, was der Herr Jesus uns schenkt und gibt. Jetzt schon dürfen wir uns daran freuen. Jetzt schon dürfen wir das ernst nehmen und dürfen darauf zuleben. Und dürfen diese Hoffnung haben und dürfen getrost sein und uns freuen darüber. Wäre das nicht sehr merkwürdig, wenn wir uns an dem, was auf dieser Erde ist, unbedingt so sehr freuen wollen, dass wir gar keine Kraft oder auch Möglichkeit hätten, uns an dem freuen zu können, was kommt, eine neue Erde, ein neuer Himmel? Ist das nicht genau das Geschenk des Glaubens, welches der Herr Jesus Christus seinen Kindern macht und der himmlische Vater, dass wir es ergreifen können, jetzt mitten noch auf dieser alten Erde, die neue Erde, jetzt mitten noch, wenn wir in der Fremde sind, dass wir uns zu Hause wähnen und wissen, mein Herr wird alle meine Tränen abwischen, mein Herr wird es nicht mehr zulassen, dass ich krank bin, dass ich Leid habe, dass der Tod noch da ist, er wird bei mir wohnen, er wird mit mir sein. Eine große Ankündigung. Und es gilt, diese Ankündigung zu ergreifen für sich. Es gilt, sie festzuhalten für sich. Ich bin versucht, noch ein letzter Vers mit uns da anzusehen. Vergebt mir, dass ich das so ausbaue, aber es ist einfach so, dass diese große Ankündigung Gottes oft nicht ernst genommen werde. Damals bei dem Elia, als er den Regen ankündigte, gab es sicherlich viele Zweifler. Und heute gibt es leider auch immer noch manch einer, der da Mühe hat, der in Not ist und gar nicht den Trost, den der Herr Jesus ihm schenken will, bereit ist anzunehmen. Nehmt diesen Trost an. Ich lese einen Vers noch aus Jesaja 12, und zwar der dritte Vers. Aber ich lese auch den zweiten Vers dazu, damit man es besser verstehen kann. Da heißt es in Vers 2, siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr, das ist zweimal das gleiche Wort, der Herr, der Ewige, ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und dann Blick auch wieder in Zukunft. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Was für eine Ankündigung. Zuerst der Ist-Zustand. Gott ist mein Heil. Der Herr ist meine Kraft und mein Lied. Er wurde mir zur Rettung. Und dann aber Zukunft. Ich werde mit Freude Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Noch heute, jetzt, in diesem Augenblick, wo der Herr Jesus dir das sagt, darfst du diese Freude für dich schöpfe aus ihm, aus seinem Heil. Schöpfe, schöpfe kräftig, schöpfe viel. Du wirst schöpfe und schöpfe und schöpfe und nicht aufhören zu schöpfen, aber die Freude wird nie weniger werden. Die Quelle wird nie versiegen. Sie reicht vollkommen aus, um dich mit Freude zu erfüllen, ganz egal, wie dein Zustand im Augenblick auch ist, ganz egal, wie du dich gerade fühlst, ganz egal, was du in der vergangenen Tage durch und mitgemacht hast. Ist diese Ankündigung nicht gerade für die da, die krank sind? Ist der Herr Jesus nicht für die gekommen, die schwach sind, die traurig sind, die mühselig sind, die beladen sind? Will er nicht gerade sie auch zu seiner Quelle führen, dass sie Wasser schöpfen aus dieser Quelle und dass sie Freude bekommen durch diese Quelle? Ihr seht, Gottes große Ankündigungen, die wollen im Glauben ergriffen werden. Wir sollten sie im Glauben ergreifen. Damals, manch einer hat vielleicht gezweifelt. Und das ist nicht gut. Aber jetzt gehe ich einen Schritt weiter und guck etwas genauer mit uns auf den Elia selbst. Der Elia steht vor dem König Israels. Und eigentlich sollte er ja Angst haben. Menschlich gesprochen, nicht jetzt von der Bibel her, aber menschlich gesprochen, wenn wir vor einem Herrscher stehen, ist es nicht so, dass wir oft Angst haben. Er hat mein Leben in seiner Hand. Er kann alles Mögliche tun und machen. Er kann mir das Leben schwer machen. Aber was macht Elia? Elia sagt, sieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Ja, da war aber noch gar keine Wolke am Himmel zu sehen. Wie kann er dann schon das Rauschen von dem Regen hören? Könnte man jetzt fragen, gell? Wir lesen ja dann nachher, als er betet, dass es eine Weile gedauert hat. 7-mal muss der Knecht kommen und gehen und dann sieht er eine kleine Wolke. Was hört der Elia? Was nimmt er wahr? Es ist ganz einfach. Er nimmt wahr, was Gott gesagt hat. Weil Gott im ersten Vers, im 18. Kapitel, spricht, so ist es aufgeschrieben worden, und es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr, da erging das Wort des Herrn an Elia, geh hin, zeige dich ab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden. Aus dem Grund kann der Elia jetzt vor den König Ahab treten und mit dieser Gewissheit es sagen. Er hat wirklich gehört, was Gott gesagt hat. Er hat die Worte verstanden, die Gott auch ihm mitgeteilt hat. Und er vertraut auf diese Worte, die Gott ihm mitgeteilt hat. Das ist der Grund, warum er nun so freimütig, so kräftig und lebendig sein Zeugnis geben kann und zu dem König Ahab sagen kann, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Wisst ihr, wir für uns, wir alle miteinander, die wir hier sitzen, haben diesen Kampf, den wir kämpfen, zu hören und zu verstehen und zu vertrauen dem lebendigen Wort Gottes. Es zu hören, richtig zu hören. Es zu verstehen, richtig es zu verstehen. Diesem Wort zu vertrauen, diesem Wort richtig zu vertrauen. Mit ganzem Herzen. Der Herr Jesus sagt, meine Worte, und damit ist eben die Bibel gemeint auch, sind Geist und Leben. Das heißt jetzt, dass der Elia durch das Wort Gottes, als er es gehört hat, auch ein lebendiges Wort, durch den Heiligen Geist erfülltes Wort auch gehört hat. Und ihn, seinem eigenen Herzen, hat es so gut getan. Ich kann das nicht oft genug sagen und betonen und wiederholen, wie gut uns das Wort Gottes tut. Und trotzdem weiß ich auch aus meinem eigenen Erleben, wie schwer es sein kann, ihm zuzuhören, dem Herrn. Dieses Wort nur aufzuschlagen. Manchmal, neulich saß ich mit jemandem zusammen, der hat mir erzählt, dass er viel Predigten hört, und das ist auch gut. Aber er hat aus dem Grund oder auch, weil er eben das bevorzugt, dann das Bibellesen vielleicht fast ein kleines bisschen vernachlässigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, es ist ganz wichtig, dass du die Bibel für dich selber liest. Predigten hören ist gut, kann nichts dagegen einwenden, aber die Bibel für sich selber zu lesen und es zu lernen zu hören, wie ein Jünger hört, das muss ich und du, wir müssen das lernen weiter. Das ist so wichtig für uns. Und der Herr Jesus möchte uns noch so vieles mitgeben, erklären und sagen von Dingen, die er auf dem Herzen liegen hat, die uns allesamt gut tun, die uns beleben, die uns erfreuen, die uns Mut machen, die uns den Weg weisen, die uns die Wahrheit erkennen lassen und die Lüge ebenso entdecken lassen. Hört ihr? Ich will euch einen Vers hier mitgeben, den könnte ich genauso gut von dem Elia sagen, dass er nämlich jemand war, der ein Freund Gottes war oder auch einen vertrauten Umgang mit dem Herrn hatte. Es wird aber einmal vom Hiob selber erzählt, dass er so einer war, der ein Freund Gottes war und der einen ganz vertrauten Umgang mit Gott hatte und der aus dem Grund eben auch gelernt hatte, auf Gott zu hören, sein Wort zu verstehen und ihm zu vertrauen. Wenn ihr das Buch Hiob lest, lest ihr, dass er ein Mann war, der Erkenntnis hatte in einer Art und Weise, die zu seiner Zeit eigentlich außergewöhnlich war. In Hiob 29, im 5. Vers, steht Folgendes über ihn beschrieben. Er blickt zurück mitten in seinem Leid und er sagt etwas, ab Vers 2 lese ich, Hiob 29, oh, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch das Dunkel ging, wie in den Tagen meiner Mannesreife war, wie ich in den Tagen meiner Mannesreife war, als über meinem Zelt der vertraute Umgang mit Gott waltete oder die Freundschaft mit Gott waltete, übersetzt Luther. Und das ist auch richtig, die Übersetzung. Vertrauter Umgang, Freundschaft mit Gott. Das war es, was den Elia dazu gebracht hatte, dass er gelernt hat, mit Gottes Hilfe auf Gottes Wort zu hören, es zu verstehen und darauf zu vertrauen. Wenn wir wüssten, wie viel davon auch abhängt, für unser Leben, für unser Sein, für alles, was wir auf dieser Erde tun, von diesem auf Gottes Wort höre, ihm vertraue, es verstehe, dann würden wir wahrscheinlich uns noch viel mehr anstrengen, genau dies zu tun. Bei dem Elia war es der Grund, warum er erfüllt war mit dieser Botschaft, dass er sie vor Könige, also vor den König Ahab jetzt getragen hat, mit großer Freimütigkeit, mit großem Vertrauen, mit großer Zuversicht. Der Herr Jesus Christus möchte uns dahin bringen, dass wir auch sein Wort hören, dass wir es verstehen und dass wir ihm vertrauen. Und dass wir dann so hinausgehen mit dieser Freimütigkeit, es dann auch weiter zu sagen. Aber ich möchte kurz noch mir auch Zeit nehmen, dieses Gebet, welches der Elia nun gebetet hat auf dem Berg Karmel, mit uns anzusehen. Abendmahlsgottesdienste sind immer ganz besonders lang und von daher brauche ich viel von eurer Geduld, aber ich hoffe, ihr habt noch ein kleines bisschen Kondition und könnt mir noch etwas zuhören. Und von daher gehen wir mal einen Schritt weiter. Also Gott kündigt es an, dass er es regnen lassen möchte. Der Ahab sagt es weiter. Und jetzt könnte man ja denken, jetzt kann der Ahab selber essen und trinken gehen. Essen und trinken gehen, wie es eben der Ahab jetzt auch tun soll. Jetzt, Elia, hast du dein Tageswerk vollbracht. Jetzt kannst du selber essen und trinken gehen. Weit gefehlt. Jetzt, nachdem er dies angekündigt hat, was Gott tun will, von dem er ja weiß, dass Gott es tun will, weil Gott es ihm gesagt hat, jetzt betet er für das, was Gott ihm gesagt hat, was er tun will. Das ist doch interessant. Er geht auf den Karmel, auf dieses Gebirgszug. Es ist kein großes Gebirge, aber doch, er geht ganz oben auf den Berg. Könnte man jetzt nicht meinen, ach, wenn Gott erklärt, was er tun will, dann wird er es auch tun. Brauche ich ja gar nicht mehr beten. Doch. Doch, wir müssen beten, wie der Elia auch gebetet hat. Und obwohl er wusste, dass Gott genau dies tun wollte, dass er es regnen lassen wollte, war sein Gebet eines, was notwendig war. Unbedingt notwendig. Der Jakobus kann im Neuen Testament unter der Leitung des Heiligen Geistes ja es sogar so ausdrücken, dass dieses Gebet es bewirkt hat, dass dieses Gebet mit es verursacht hat, diesen Segen, diesen Regen. Im Jakobus 5, ihr kennt ja die Bibelstelle, heißt es in folgender Weise: Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das Gebet von dem Elia war absolut notwendig. Und so ist mein und dein Gebet absolut notwendig. Sehen wir nicht auch die Dürre in unserem eigenen Land? Manches Mal ist es in unserem eigenen Herz Dürre. Dann brauchen wir für uns dieses Gebet. Aber ganz oft sehen wir sie in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Wir sehen diese Dürre. Wir sehen, dass da kein Leben ist. Wir sehen, dass es mehr und mehr droht, abzusterben, das, was noch lebt. Und jetzt ist es für uns gar nicht leicht, in so einer Situation den Berg nach oben zu gehen, wie der Elia es in diesem Augenblick getan hat. So steht es ja hier auch beschrieben, Vers 42. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel. Es wird für mich und für dich immer eine Anstrengung bleiben, zu beten. Es wird immer so von unserem Fleisch her Überwindung bedeuten, dass wir beten. Es wird immer 1000 Dinge geben, die uns abhalten vom Gebet. Es wird immer so sein, dass wir uns durchkämpfen müssen zum Gebet. Es gibt wenig Zeiten, wo es fast wie von alleine geht. Es ist wichtig, diesen Berg hinauf immer wieder auch zu gehen. Es ist wirklich anstrengend. Es braucht wirklich Kraft und es braucht wirklich Zeit. Aber es ist absolut notwendig. Für mein Leben, für das Leben der Gemeinde, für das Leben dieser Welt. Was würde passieren, wenn die Christenheit, alle Kinder Gottes auf dieser Erde aufhören würde zu beten? Was würde dann passieren? Es ist so wichtig, dass wir beten. Der Herr Jesus möchte dich in deinem Gebet ermutigen und mich in meinem Gebet. Diesen nächsten Schritt zu gehen. Es geht jetzt nicht darum, was weiß ich, wie ein John Hyde zu werden und ihn als Vorbild oder Luther oder andere zu haben, dass man 3 Stunden mindestens jeden Tag betet oder 4 Stunden. Das würde die allermeiste von uns würde es erschlagen und würde dann sagen die allermeisten von uns, also dieses Ziel kann ich gar nicht erreichen. Es geht eigentlich nur um diesen nächsten Schritt im Glaube, ihn zu tun. Der nächste kleine Schritt, vielleicht auf Anliegen sich aufschreiben, vielleicht neue Anliegen sich aufschreiben, vielleicht neu sein Gebetsleben zu durchdenken, vielleicht mehr auch Anbetung, wie die Bibel sie uns lehrt in der Psalme und an anderer Stelle mit ins Gebet hineinzunehmen. Den nächsten Schritt im Glaube in deinem und in meinem Gebetsleben. Wenn wir hier den Elia sehen, wie er betet, geht er nicht nur den Berg Karmel hoch, sondern er beugt sich dann auch ganz arg nieder, als er betet. Denn es steht in dem 42. Vers, er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Diese Haltung ist eine Haltung, wo er wirklich seine ganze Abhängigkeit von Gott klar macht, seine ganze Demut, seine Kleinheit offenbart. Er beugt sich vor dem lebendigen Gott. Das ist Gebet. Diese Haltung im Gebet ist eine, die für uns auch, für unser Leben im Gebet gute Haltung ist, wo wir dann auch richtig beten lernen, wenn wir in rechter Demut vor Gott beten. Ich bin klein. Ich bin ein Sünder und trete nun vor den ewigen, heiligen, dreieinigen Gott. In Demut bete. Aber nicht nur in Demut, sondern auch in Geduld bete. Das erklärt uns unser Text von dem Gebet des Elia auch. Denn er muss 7-mal den Knecht losschicken, geh doch hinauf und schaue zu mir hin. Und das ist nun 7-mal der Fall. Und es dauert eben eine Weile. Er sagt jetzt zu mir, ach damals, das waren ja vielleicht ein paar Minuten, wo der Elia warten muss. Ich warte schon 30 Jahre, dass ich Gebetsanliegen für mich erfülle, für die ich bete. Aber jetzt stellt euch mal vor, der Elia stand auf einer heißen Herdplatte. Denn er hat ja dem König Ahab gesagt, geh hinauf, ess und trink, denn also es wird bald regnen. Aber es ist ja also der Himmel noch frei von Wolke. Der Elia, wenn er für sich jetzt gebetet hat, der war so sehr auch eigentlich so im Inneren auch angespannt sicherlich, dass er es nicht leicht hatte, dass er so lange warten musste. Es war nicht einfach für ihn. Für uns ist es nicht einfach zu warten. Immer wieder zu schauen und nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ich bete für jemand, aber ich sehe nichts. Ich bete, aber ich sehe nichts. Ich bete und ich sehe immer noch nichts. Heißt das jetzt, aufzuhören zu beten? Sagt uns im 1. Timotheusbrief nicht der Paulus selber als eine Anweisung damals für Timotheus und die Gemeinde in Ephesus, betet für alle Menschen. Gemeint ist natürlich nicht, dass man diese 7-8 Milliarden, die jetzt heute auf der Erde leben, alle namentlich dem Herrn nennen. Aber alle Menschen, die uns der Herr aufs Herz legt, die um uns herum sind, mit denen wir auch zu tun haben, für sie dürfen wir beten. Nach Gottes Wille dürfen wir für sie beten. In dem Wissen, dass Gottes will. Ist das nicht schön? Und wenn es dann vielleicht länger dauert, wenn ich vielleicht manches nicht verstehe von dem, wie Gott es führt, ist das denn so wichtig? Ist es nicht entscheidend, dass ich einfach mich so wie der Elia daran festhalte, der Herr hat es gesagt, jetzt halte ich mich daran fest. Und ich bete für diese Menschen, weil der Herr zu mir gesagt hat, bitte für alle Menschen, besonders für die, die in Obrigkeit sind. 1. Timotheus 2, erkennt ihr die Stelle? Ich darf für sie beten. Herr, ich bringe sie dir. Warum? Weil du sie mir aufs Herz gelegt hast. Weil du es mir gesagt hast, dass ich dafür beten soll. Und ich bringe sie dir immer wieder und ich bringe sie dir immer wieder. Und ich warte und ich bin geduldig. Und ich habe auch jemand, der mit mir streitet. Habt ihr das auch, einen Mitbeter? In der Gemeinde darf man, kann man, soll man zusammen miteinander beten. In der Ehe kann man miteinander, soll man, darf man zusammen beten, wenn beide den Herrn kennen. Ist das nicht schön, einen Mitstreiter zu haben? Jemand wie der Elia, seinen Knecht, seinen ja, Lehrling, wie immer man ihn auch bezeichnen wolle, er hat zusammen mit ihm dieses Gebets, Werk oder diesen Gebetsdienst getan. Der Knecht war wichtig, er musste hinaus, er musste gehen und auch schauen, ist denn jetzt eine Wolke am Himmel zu sehen? Zusammen haben sie diesen Gebetsdienst getan. Manchmal ist es einfach, zusammen zu beten. Wenn man nur ganz alleine ist, dann sucht man sich jemanden, mit dem man zusammen beten kann. Eine Gebetszweierschaft zu bilden, dass man miteinander beten kann. Die Geschwister können manchmal untereinander so eine Gebetszweierschaft bilden, wenn sie den Herrn Jesus kennen, dass sie dann auch miteinander beten können. Zwei miteinander auf dem Weg im Gebet. Ein gemeinsamer Weg. In der Gemeinde ist es eben auch so, dass wir da miteinander beten können. Nutzt das, das ist wichtig, das ist schön. Wo ihr es könnt, nutzt es. Aber es ist ein Gebet und das ist ganz merkwürdig. Ich bin gleich am Ende angekommen, wo wir gar nicht wissen, was er gesagt hat. Ist es euch nicht auch schon so gegangen, dass ihr gedacht habt, eigentlich hätte ich ja gern die Worte in diesem Gebet auch gehört und ich hätte gerne gewusst, was er gesagt hat, aber wir hören gar nichts davon. Es ist jetzt in dem Augenblick nicht so wichtig, dass wir die Worte seines Gebetes hören oder auch lesen können. Viel wichtiger ist, dass wir ihn sehen, wie er betet und wie er vertraut und wie er daran festhält, Gott wird sein Wort halten. Haltet ihr auch daran fest, Gott wird sein Wort halten, dann dürft ihr, wie der Elia, es auch erleben, dass der Segen sich einstellt. Da werden wir nächstes Mal dann noch drauf eingehen, auf den Regen und auf diesen Lauf des Elia vor dem König her. Heute soll es mal bis zu diesem Punkt genug sein. Ich möchte hier am Ende euch das noch vor Augen stellen. Ihr könnt nicht etwas Besseres oft für jemand anderes tun, als für ihn zu beten. Man kann auch ganz praktisch jemand helfen, das ist ganz klar. Und da kann man auch vieles Gute, Nützliche für jemand tun. Aber es ist oft das Beste, was wir tun können für eine andere Person, um sie zu segnen und ein Segen für sie zu sein, dass wir für sie beten. Und dass wir uns nicht abbringen lassen. Und dass wir immer wieder die große Verheißung Gottes in seinem Wort festhalten und sagen, Herr, du hast es gesagt. Und weil du es gesagt hast, halte ich es fest und bringe es dir immer wieder neu. Du hast gesagt, es soll regnen. Also lass es regnen. So kann ich mir in gewisser Weise so ähnlich das Gebet von dem Elia vorstellen. So dürfen wir dem Herrn alle die Dinge bringen, die er uns aufs Herz legt. Alle seine Worte, die er in der Bibel aufgeschrieben hat, dürfen wir ihm hinlegen. Er wird sich immer zu seinem Wort stellen. Er wird es immer erfüllen. Er wird immer treu sein zu dem, was er selber sagt. Und wir werden immer erfahren und erleben, dass er auch antwortet. Vielleicht antwortet er nicht immer ganz genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber er wird antworten. Ein Segen sein. Ich möchte solch ein Segen sein. Gibt es nicht dieses schöne Lied, auch, wo es auch mit ums Gebet geht? Ich glaube, manche von euch kennen das Lied. Was können wir für ein Segen sein für andere, wenn wir beginnen, ernsthaft für sie zu beten? Möge der Herr uns das aufs Herz legen, dass wir genau dies tun. Aber dass wir auch die große Ankündigung Gottes ernst nehmen und uns daran freuen und in ihnen leben und selber aus dieser Segensquelle trinken. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und gemeinsam beten. Herr, wir wollen dir danken dafür. Ganz herzlich wollen wir dir dafür danken, dass du eine Tür des Segens aufgetan hast in deinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Und nun dürfen wir aus seiner Heilsquelle schöpfen, Freude um Freude um Freude, Kraft um Kraft und Trost um Trost. Wir danken dir ganz herzlich dafür. Aber wenn wir nun dich kennen, lass uns nun wiederum hingehen, dass wir beten und bitten für die viele, die dich noch nicht kennen, um deinen Segen. Dass dein Regen auf das dürre Land fällt. Oh, lass du dein Regen fallen, Herr. Wir legen es dir hin auch für die kommende Woche. Amen.